nickt, dann bin ich dran.
Guten Morgen allerseits.
Beim letzten Mal haben wir uns ja über die Größe Gottes unterhalten und versucht, da einen Einblick zu bekommen, versucht, uns das so ein bisschen vorzustellen, näher zu bringen, auch wenn wir von vornherein wussten, dass man Größe Gottes nicht in dem Maß erfassen kann, zumindest nicht wir. Eine E-Mail und eine Andacht haben mich inspiriert, heute Fortsetzung zu machen. Vielleicht denkt jetzt jemand, ach, nicht schon wieder, kennen wir doch schon, ist doch schon bekannt. Aber vielleicht haben wir auch diese Aussage vom König David in Erinnerung aus Psalm 145, wo er sagt im Vers 3, groß ist Jahwe und sehr zu loben, seine Größe ist nicht zu erforschen. Also einerseits könnte man sagen, ja, also wenn das jetzt schon nicht geht, aber andererseits kann uns das natürlich auch ganz deutlich machen, so ein großer Gott. Gott sei Dank. Also es sollte uns nicht langweilig vorkommen, uns weiter darüber Gedanken zu machen und dieser Aussage weiter nachzugehen. Ich möchte versuchen, auch vielleicht nicht so offensichtliche Zusammenhänge zu berücksichtigen. Also ein kurzer Rückblick, wir hatten uns angeschaut, wie der Makrokosmos, also Weltall und Schöpfung, die Größe Gottes spiegelt. Und wir hatten seine unendliche Größe gesehen. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, wie unendliche Weiten im Weltall vorhanden sind. Und wir haben einen Einblick auch in den Mikrokosmos genommen, in den Mikrokosmos bekommen anhand der DNA, unserer Erbsubstanz. Das ist nur ein Beispiel von vielen, dass wir gesehen haben, wie wunderbar die Gene, unsere Gene geschaffen sind. Das alles wird uns als Gottes Schöpfung vorgestellt. Wenn dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben, so groß ist, dann sollte es die höchste Priorität für uns haben, ihn kennenzulernen, so gut wie es eben geht. Wir hatten auch die Größe Gottes in der Geburt von Jesus Christus als Baby gesehen. Gott wird Mensch. Und diese Geburt war von Gabriel, dem Engelsfürsten, angekündigt worden als ein Handeln des allmächtigen Gottes. Wir wollen uns mit einer Begebenheit aus seinem Leben beschäftigen, die weit mehr ist als nur eine Erzählung in der Bibel. Mehr als es war einmal, wie wir es von Märchen kennen, mehr als eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder. Ich lade euch ein, diesen Bericht nachzuerleben, der von den meisten Menschen als mystisches Märchen abgetan wird. Doch wenn man einen anderen Menschen wirklich kennenlernen will, dann gibt man sich ja nicht mit Smalltalk zufrieden, oder? Ich lese uns vor eine Bibelstelle aus Johannes 11, Vers 1. Nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagt er zu seinen Jüngern: Wir gehen wieder nach Judäa zurück. Wir erfahren hier eine Reihe von wichtigen Dingen. Ich möchte es einmal kurz aufzählen. Das erste ist: Lazarus ist ein enger Freund von Jesus Christus. Er hatte 2 Schwestern, Martha und Maria, und alle die 3 waren geliebt von ihm. Sie alle wohnten in Bethanien. Bethanien ist nicht weit weg von Jerusalem, so 3 Kilometer ungefähr. Und wir lesen auch, Maria hatte Jesus viel zu verdanken. Nun, der nächste Fakt ist, Lazarus war todkrank. Da steht jetzt zwar nur krank, aber in der Folge sehen wir, er ist gestorben in Kürze drauf. Also er muss todkrank gewesen sein. Die Schwestern schicken zu Jesus in Galiläa, er ist gerade nicht vor Ort in der Nähe, und bitten ihn zu kommen. Unerwartet, was wir auch dort entnehmen, er lässt sie warten. Er lässt sich extra viel Zeit. Was hätten wir da erwartet? Wir hätten eigentlich erwartet, dass er sofort aufbricht, oder? Es hat ja doch offenbar eine ziemliche Dringlichkeit gehabt, dass er alles stehen und liegen lässt, um zu Lazarus zu gehen und ihm zu helfen. Das war zwar etwa eine Tagesreise entfernt, also Galiläa ist ja ziemlich im Norden und Jerusalem ist etwa in der Mitte von Israel, aber er wartet noch 2 Tage, bevor er sich aufmacht. Er hätte eigentlich rechtzeitig eintreffen können. Aber er tut etwas ganz Unerwartetes für uns. Ich denke auch für die, die auf ihn gewartet haben damals. Ganz bewusst ist offenbar zu erkennen, dass er absichtlich nicht sofort geht. Er rechnet mit dem Tod von Lazarus. Das kommt aus seiner Aussage zutage: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Lazarus ist die griechische Form des hebräischen Eliezer. Also Lazarus ist griechisch und Eliezer wäre das Pendant auf Hebräisch und bedeutet: Mein Gott ist Hilfe. Kann das sein? Mein Gott ist Hilfe in dem Zusammenhang? Als Jesus endlich nach Bethanien kommt, erfährt er, jetzt ist alles zu spät. Lazarus ist schon 4 Tage tot. Und wenn wir wissen, nach rabbinischer Lehre, das habe ich Arnold Fruchtenbaum nachgelesen, der ist ja aus diesem jüdischen Hintergrund. Nach rabbinischer Lehre wurde gelehrt, dass der Geist nach dem Tod noch 3 Tage über dem Toten schwebt und danach in den Scheol, in den Hades kommt. Also vielleicht wäre noch eine geringe Chance bis zum 3. Tag gewesen, aber jetzt nach 4 Tagen... So war zumindest die damalige Auffassung. Und als er jetzt nun kommt und Martha ihm begegnet, da hat sie ziemlich Kritik. im Vers 21 können wir es nachlesen, auch Maria im Vers 32 sagt eigentlich dasselbe. Wenn du gekommen wärst, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie hätten ihm ohne weiteres zugetraut, dass er Lazarus zu Lebzeiten gesund macht, oder? Aber jetzt, wo er tot ist, dazu nach 4 Tagen, scheinbar nicht mehr. Auch eine Menge Trauergäste waren aus Jerusalem gekommen. Das Haus war voll mit solchen Trauergästen und die beobachten das alle. Und auch einige von denen dachten genauso. Hätte er nicht. Sie waren nicht einverstanden mit dem Zeitplan, dem Jesus folgte. Ich lese weiter im Johannes 11, Vers 23, wo die Martha zu hören bekommt von Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Nachdem sie ihm Vorwürfe gemacht hat, wärst du doch da gewesen. Und dann sagt sie darauf im Vers 24, ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha. Bei der Auferstehung an jenem letzten Tag. Also sie erwartet offenbar nicht, dass er jetzt sofort auferstehen kann, dass Jesus ihn sofort aus den Toten auferweckt, sondern dass es erst bei der Auferstehung der Toten passieren kann, wenn der Messias wiederkommt. Und jetzt lernt Martha eine neue, eine wichtige Lektion. Und wir dürfen das mitverfolgen. Im Vers 25, da sagte Jesu, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was heißt das? Man kann es übersetzen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Fragt er sie. Was antwortet sie? Ja, Herr, antwortet sie. Ich glaube, dass du der Messias bist. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Martha rechnet nur noch mit der Auferstehung zur Entrückung. Dann, wenn der Messias, die an ihn glauben, in den Himmel holen wird. Das war erst viel später, oder? Irgendwann halt. Kein genauer Zeitpunkt. Immerhin war ihr aber klar, dass sie mit dem Messias selbst redet. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das war für Martha ein Aha-Effekt. Als sie am Grab nochmal einwendet, sie gehen zum Grab, weil der Jesus wissen will, wo habt ihr ihn hingelegt? Und am Grab wendet sie nochmal ein, dass Lazarus ja schon 4 Tage tot sei. Und da erwidert Jesus ihr, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hat er gesagt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Komischer Satz, oder? Aber wenn wir das übersetzen, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, heißt, wird leben in Ewigkeit, wird leben im Himmel, auch wenn er stirbt auf der Erde. Und dann geschieht die Demonstration der absoluten Größe Gottes. Und das ist etwas, was einen ganz besonderen Stellenwert hat in diesem Fall. 4 Tage, nachdem er tot ist, nachdem nach rabbinischer Auffassung die Seele schon im Hades ist, ruft der Messias den Lazarus. Lazarus, komm heraus! Und er weckt ihn zurück zum Leben. Lazarus kommt heraus und das sehen nun alle. Das sieht Martha, das sieht Maria, das sieht die ganze große Trauergemeinde und auch die Jünger. Für sie alle wird ihr Leben danach nicht mehr so sein, wie es vorher war. Überlesen wir das? Oder lesen wir da einfach so drüber weg? Oder können wir uns das für uns nachvollziehen, dass das was Besonderes ist, dass das Größe Gottes in besonderem Maße deutlich macht und dass das eigentlich eine Sache ist, die nur der Messias tun kann. Und damit der Messias auch beweist, dass er der Messias ist. Das kann nur der Messias sein. Lazarus, eindeutig tot, 4 Tage schon, jetzt lebendig steht er bei ihnen. Das ist wahre Größe Gottes. Und ich habe mich gefragt, was macht diese Erkenntnis mit uns? Wenn man so einfach liest, dann schwebt das so an einem vorbei. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann berührt einen das. Und wenn man drüber nachdenkt, dann ist das etwas, was etwas mit mir macht. Und die Frage ist, was macht es mit mir? Nach diesem Geschehen muss ich für mich eine Entscheidung treffen. Ich muss entscheiden, will ich das glauben oder will ich es ablehnen? Man kann nicht einfach darüber hinweggehen. Und viele von den Juden glaubten nun ebenfalls. Wir lesen das, dass jetzt die Beobachtung von diesem Geschehen eine Auswirkung auf die hat, die als Trauergäste da gekommen sind. Viele von den Juden glaubten nun ebenfalls an Jesus Christus als den Erlöser, als den Messias. Aber es gab auch andere. Andere wie zum Beispiel die hohen Priester, die geistliche Elite, lehnen diese wichtige Erkenntnis ab. Sie hatten längst beschlossen, Jesus zu töten. Warum? Das war doch gut, was der machte. Nein, für sie war es nicht gut. Für sie, sie hatten entschieden, das ist Konkurrenz. Als nun Lazarus wegen diesem Wunder ebenfalls viel Zulauf bekommt, das kann man ein paar Verse weiterlesen im Kapitel 12, da wollen sie auch den Lazarus umbringen. Weil der Lazarus ist ein lebendes Beispiel für Größe Gottes. Im Kapitel 12, Johannes 12, Vers 9 und die folgenden Verse, da steht zu lesen, als es sich herumgesprochen hatte, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Jesus vom Tod auferweckt hatte. Da beschlossen die hohen Priester auch, Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden hingingen und anfingen, an Jesus zu glauben. Also die wollten nicht, dass die Juden dahin gingen. Die wollten nicht, dass sie an Jesus glauben, weil das, was Jesus lehrte, stand oft im Gegensatz zu dem, was sie lehrten. Und wenn die dorthin gehen und Jesus nachfolgten, dann folgten sie nicht mehr ihnen nach und ihr Einfluss ging verloren. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das war etwas, was die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester nicht lehren konnten. Soweit dieses Bild, dieser Bericht vom Lazarus. Und in dieser Geschichte, wir lesen in dem Bericht, dass er ein Freund des Herrn Jesus ist, da finden wir auch eine Analogie. Eine Analogie zu einem Geschehen, das circa 1900 Jahre später, also ein bisschen mehr als 1900 Jahre später stattfindet und das eine weitere Facette der Größe Gottes zeigt. Die Größe Gottes in der Weltgeschichte, habe ich es genannt. Die Größe Gottes in der Weltgeschichte und hier an einem Beispiel mit Israel. Was ist los? Das ist los. Das ist also Israel. Da liegt Israel ungefähr. Die Grenzen stimmen nicht ganz überein, weil so genau kann man das da nicht nachmalen. Aber so ungefähr, da liegt Israel. Und es ist eigentlich in kleiner Flecken, aber an einer ganz bedeutenden Stelle auf der Erde, an dem Schnittpunkt von drei Kontinenten, von Europa, Asien und Afrika. Und man kann eigentlich nicht umhin, als daraus zu schließen, dass es ganz absichtlich Gott so geführt hat, dass die an der Stelle sind. Wir haben auch früher schon gesehen, wir haben ja mit Abraham auch schon zu tun gehabt, wir haben früher schon gesehen, dass Gott dem Abraham eine große Zukunft verheißt. Aber diese Zukunft hat Abraham nie selber erleben dürfen. Die hat er nie selber gesehen. Er sollte zu einer großen Nation werden. Er sollte einen großen Namen haben. Gut, das hat er, er war angesehen in der Zeit. Er sollte einen großen Namen haben und alle anderen Nationen sollten durch ihn gesegnet werden. Wann ist das passiert? Erst nach seinem Tod. Gott verhieß ihm Nachkommen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel oder der Sand am Meer. So zahlreich, wie man die Sterne nicht zählen kann und auch den Sand am Meer nicht. All das hat Abraham nicht mehr selbst erlebt, aber es hielt ihn nicht davon ab, Gott zu glauben, weil er Gottes Größe kannte. Im Hebräer 11 und an anderen Stellen wie im Römer, Galater oder Jakobus wird ihm das bescheinigt. Viele Generationen lang mussten die Nachkommen Abrahams warten, zum Teil selbst verschuldet, auf die Erfüllung der Verheißung. Aber unter Josua haben wir gesehen, da steht in einem Vers, alles wurde erfüllt. Wir haben mittwochs ja in der Bibelstunde diesen Weg von Israel, Auszug aus Ägypten, Land Kanaan, verfolgt und haben da an vielen Stellen Größe Gottes gesehen. Die Größe Gottes, die entgegen menschlichen Zeitvorstellungen und gegnerischer Anstrengungen, da war ja nicht jeder mit einverstanden, da gab es ja auch Hindernisse zu überwinden, also auch trotz gegnerischer Anstrengungen, wie vorher gesagt, zum Ziel kommen. Der alte Fritz, Friedrich der Große, Friedrich der Zweite, der als Soldatenkaiser bekannt war, der Preußenkönig, König war bekannt, als Soldatenkönig war bekannt, Spitzname der alte Fritz, soll einmal gesagt haben, seinem General Zieten aufgefordert haben, nennen Sie mir einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und Zieten war ein frommer Protestant und der antwortet ihm, vielleicht kennt es jemand, Majestät, die Juden. Das war für ihn der Beweis, dass es Gott gibt. Und in der Tat, er hat etwas Wichtiges erkannt. Ich meine den General Zieten. So wie Jesus seinen Freund Lazarus aus den Toten auferweckte, so handelt Gott gemäß seiner Voraussage, gemäß der Prophezeiung, die wir lesen in den Propheten, auch mit seinem Volk Israel. Auch Israel ist ein Paradebeispiel dafür, dass Gott mit seinen Zusagen und Prophezeiungen zum Ziel kommt. Dass er die Macht hat, seine Ziele zu erreichen, auch gegen den erklärten Willen der Mächtigen in dieser Welt. Ich möchte aus dem Propheten Hesekiel lesen. Hesekiel 37, vielleicht ist das eine Stelle, die recht bekannt ist. Ab dem Vers 1, die Hand Jahwes legt sich auf mich. Er entführte mich im Geist ins Freie und setzte mich mitten in einer Talebene ab, die voller Menschenknochen lag. Dann fragt er mich, du Mensch, werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Mein Herr, Jahwe, du weißt es, erwiderte ich. Also das sagt der Hesekiel im Dialog. Ab Vers 11, er sagte zu mir, du Mensch, diese toten Knochen sind das Volk Israel. Noch sagen sie, unsere Knochen sind vertrocknet. Unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage ihnen Folgendes. So spricht Jahweh, der Herr. Pass auf, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, heraus und bringe euch ins Land Israel zurück. Ihr werdet erkennen, dass ich es bin, Jahweh, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, das Leben in euch kommt, und setze euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, Jahweh, es gesagt und auch getan habe, spricht Jahweh. Und im Vers 21 fügt er noch hinzu, sagt zu ihnen, also Hesekiel zu dem Volk Israel, zu den Weggeführten in Babylon, so spricht Jahweh, der Herr, seht, ich hole die Israeliten aus den Völkern heraus, zu denen sie gehen mussten, und bringe sie von überall her in ihre Heimat zurück. Das war in einer Zeit, wo Israel auch keine wirkliche Hoffnung hatte. Sie waren weggeführt in Babylon, babylonische Gefangenschaft. Und wie wir aus den Büchern Esra und Nehemia wissen, kamen sie für eine gewisse Zeit zurück. Sie wurden ja in mehreren Tranchen zurückgeführt, um den Tempel und auch die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Aber weil sie Jahweh wieder ignorierten, wurden sie wiederum weltweit zerstreut. Und das hatte er ihnen auch vorher gesagt. Für eine Dauer von fast 2000 Jahren. Wem sagt dieses Datum etwas? Ja, du kennst es, klar. Das ist eigentlich ein recht bekanntes Datum. Ich weiß, viele von uns waren da noch nicht geboren. 1948 ist schon lange her. Aber es ist nicht so wirklich schädlich, wenn man etwas Geschichtskenntnis hat. Das ist der Geburtstag des neuzeitlichen Staates Israel. Nach einem jahrzehntelangen englischen Mandat im Nahen Osten. An diesem Tag erklärt David Ben-Gurion den Staat Israel zu einem unabhängigen Staat. Er proklamiert es, man sieht hier diese Proklamationsurkunde. Und schon am nächsten Tag erklären Ägypten, der Irak, Jordanien, Libanon und Syrien dem neuen Israel den Krieg. Israel musste die nächsten 13 Monate gegen eine große Übermacht für seine Unabhängigkeit kämpfen. Und wenn man sich in diese Zeit zurückversetzt und sieht, was da beschrieben wird, dann hat man den Eindruck, niemand hatte erwartet, dass der Staat Israel wieder neu entsteht. Obwohl die Bestrebungen ja schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts da waren. Sehr viele haben erwartet, dass am nächsten Tag, am 15. Mai, die Arabische Liga Israel besiegen wird. Und die Arabische Liga selber, also diese Völker, die gegen Israel den Krieg führten, die hatten das auch so erwartet. Und sie wollten, dass Israel binnen kurzem von der Landkarte verschwindet. Das ist ein erklärtes Ziel bis heute. Obwohl es auf den Seiten der palästinensischen Mission, sie wird nicht als Botschaft bezeichnet, aber in Berlin gibt es eine palästinensische Mission. Wenn man diese Seiten liest, da steht es anders drin. Und was macht Gott? Was macht Gott trotz aller Bestrebungen der Arabischen Liga? Er setzt sein Volk, seinen Israel, wieder als sein Volk mit Staat ein. Seit 1948 gibt es den Staat Israel wieder offiziell. Und ich war so erinnert an andere biblische Berichte, wo wir was Ähnliches sehen können, ein ähnlicher Mechanismus. Zum Beispiel bei Gideon. Der kämpft mit 300 Männern gegen eine Übermacht von 135.000 Midianitern. Und er siegt. Es gibt da so einen Begriff im Englischen, against all odds, gegen alle Erwartungen. Oder auch David gegen Goliath. Dieser Riese, der kampferprobte Soldat, der mit Panzer da das Volk Israel, den Gott Israels verhöhnt. Und da kommt so ein Kleiner daher, so ein schmächtiger, ein rothaariger David. Und der hat nicht mal einen Panzer, der hat nicht mal viele Waffen, der hat bloß so eine Schleuder. Und der gewinnt. Der siegt gegen den Goliath. Jonathan, der mit seinem Waffenträger im Krieg gegen die Philister den Vorposten besucht und dort ein Blutbad anrichtet, weil Gott mit ihnen ist. Oder Elisa in Dothan sollte von einem Heer des Königs von Syrien entführt und unschädlich gemacht werden, weil der immer vorhergesagt hat, dem König von Israel, wo der Assyrer, der Syrer seine Soldaten schickte, um gegen Israel anzutreten. Und an der Stelle, da ist auch eine unterlegene Minderheit gegen die Feinde siegreich, weil Gott für sie kämpft. Das habe ich vorhin vorgelesen. Siehe, so spricht Jahweh, der Herr, seht, ich hole die Israeliten aus den Völkern heraus, zu denen sie gehen mussten, und bringe sie von überall her in ihre Heimat zurück. Ist das nicht ein großer Gott, der seine Zusagen wahrmacht, selbst wenn alle meinen, es vergessen zu können? Selbst wenn da eine ganze arabische Liga aufsteht in mehrfacher Übermacht? Wenn die es erwarten, längst mutlos geworden sind, wie die Israeliten, und die es ablehnen, meinten, triumphieren zu können? Wenn wir all das Unerwartete, all das menschlich Unmögliche und all das Großartige sehen, dann stellt sich uns zwangsläufig eine Frage. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Diese Größe Gottes, was bedeutet das für uns? Der das sagt, der diese Worte gesagt hat, der sagt, der ist auch der das Weltall geschaffen hat. Der ist der die Menschheit erschaffen hat und nicht nur die Erbinformation, die DNA. Das ist der Israel wieder entstehen lässt. Das ist der den Tod durch die Auferstehung überwunden hat und den Satan, den Durcheinanderbringer, besiegt hat. Der aus Trümmerstätten Schmuckstätten macht, der die Schuld der ganzen Menschheit gesühnt hat und jedem damit ein persönliches Angebot macht, zu leben. Glauben wir ihm oder lehnen wir ihn ab? Damit wir die Wahl haben, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus für uns in den Tod gegeben. Wir haben uns vorhin erst daran erinnert, damit wir ewiges Leben haben können. Ist diese große Liebe es nicht wert, unser Leben ihm anzuvertrauen? Diesem großen Gott gebührt dafür die Ehre und unser Lob. Ich hatte so eine flapsige Frage auf der Zunge: Suchst du noch oder lebst du schon? Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat.